Nico, was würdest du denn sagen, was hat sich seit der Diagnose für dich persönlich verändert? Also wozu war die gut?
Also ich würde sagen, es hat sich alles verändert. Klar, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Hurra schreie und auf einmal komme ich komplett super zurecht oder so. So ist es nicht. Was die Diagnose vor allen Dingen bei mir verändert hat, ist, wie ich auf mich selbst und auf mein Leben schaue. Sowohl in die Vergangenheit, wie ich jetzt eben durch diese Erkenntnis, was es denn ist bei mir, warum ich so bin, wie ich bin, dass ich dadurch jetzt eben verstehen kann, wieso sind Dinge früher bei mir so gewesen, wie sie gewesen sind, wieso hatte ich bestimmte Schwierigkeiten, warum hatte ich Probleme mit dem Sozialen, warum hatte ich Probleme, Freunde zu finden, solche Sachen kann ich jetzt im Nachhinein sehr gut analysieren und verstehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiter bis Stürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Heute geht es um das Thema Autismus. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das mit der Diagnose? Und was sind so die Hürden im Alltag mit Autismus? Wie können Autismus-Betroffene sich helfen? Wo gibt es Unterstützungsmöglichkeiten? Wie sieht das mit der Therapie aus? Und was gibt es möglicherweise auch Positives daran, mit Autismus zu leben? Das alles schauen wir uns an und das schaue ich mir natürlich nicht alleine an, sondern ich habe wie immer einen Experten bei mir. Heute ist Nico Löffler bei mir. Er hat soziale Arbeit studiert, ist selbst betroffen und hat selber schon mit autistischen Kindern gearbeitet und in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Seit seiner Diagnose mit 28 Jahren im Jahr 2020 beschäftigt er sich selbst viel mit dem Thema Autismus und ist auch Teil einer Autismus-Community und er teilt seine Erfahrungen in seinem YouTube-Kanal Inside Out, also Inside A-U-T, Inside Autismus. Finde ich sehr clever, den Namen. Und wir hatten schon ein Vorgespräch und das war schon sehr interessant. Da hätte ich schon sagen können, Mensch, eigentlich können wir das schon aufnehmen. Von daher freue ich mich jetzt sehr auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen, Nico Löffler.
Hi Olli, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Schön, dass du hier bist und wir steigen direkt ein. Ich habe ja gerade von deinem YouTube-Kanal gesprochen und das ist ja schon eine sehr besondere Form, über dieses Thema aufzuklären, gerade wenn du dann auch über Themen sprichst, die dich selber betreffen. Warum hast du dich dazu entschlossen, einen YouTube-Kanal zu gründen und so über das Thema Autismus aufzuklären?
Also als ich selber von mir erfahren habe, dass ich autistisch bin, habe ich mich sehr viel dazu erkundigt, was da alles dahinter steckt und bin auf einen riesigen Berg an Informationen gestoßen, so groß, dass es wirklich Ewigkeiten dauern kann, alles darüber zu erfahren und entsprechend auch über sich selbst. Und mir ist aufgefallen, dass es jede Menge Menschen da draußen gibt, die das alles noch nicht wissen und die auch noch nicht wissen, dass es Autismus überhaupt gibt und dass sie selber autistisch sind und was das eigentlich bedeutet. Und mir war es ein sehr großes Anliegen, mein Wissen, meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch an andere Menschen weiterzugeben. Und das Medium Video war mir schon immer am liebsten, weswegen ich mich dann dafür entschieden habe.
Und das die Aufklärung über das Thema wichtig ist, hast du am eigenen Leib erfahren, denn ich habe es ja eben schon gesagt, du hast selber deine Diagnose erst im Alter von 28 Jahren im Jahr 2020 erhalten. Wie bist du damals darauf gekommen, dich mit 28 Jahren diagnostizieren zu lassen?
Ja, eine sehr gute Frage. Also das war für mich ja so quasi mitten im Leben. Manche bekommen die Diagnose ja schon relativ früh, schon in der Kindheit, aber viele eben auch erst im Erwachsenenalter. Und bei mir war das eben ganz genau so, dass ich mein Leben erstmal so gelebt habe, mich aber ständig anders gefühlt habe und nicht wusste, auf welche Weise bin ich denn überhaupt anders, warum bin ich anders, was ist mit mir los? Und ich habe immer irgendwie nach der Antwort gesucht, aber sie nicht so wirklich gefunden. Und dann habe ich einfach irgendwann mal einen zufälligen Tipp bekommen aus der Familie und auch von Freunden. Und habe mich dann natürlich sehr viel dazu eingelesen und geguckt und habe festgestellt, oh, das passt ja sehr gut auf mich, Autismus. Und dann habe ich mich da so tief reinbegeben, dass ich auch relativ bald die Diagnostik eben in Angriff genommen habe und dann auch die Diagnose bekommen habe tatsächlich. Und dann hatte ich die Antwort und das war super viel wert für mich, da endlich Bescheid zu wissen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Dann hat das Kind endlich einen Namen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das dieses Nichtwissen vorher, all die Jahre, das ist etwas, was ganz belastend war für mich. Und diese Antwort dann zu haben, hat viel verändert bei mir.
Ich würde gerne mal kurz in diesen Moment reingehen, wo jemand aus deiner Familie, hast du gesagt, zu dir gesagt hat, Mensch, Nico, hast du mal überlegt, dich auf Autismus prüfen oder testen zu lassen? Wie war dieser Moment? War das so, ha, endlich sagt's jemand und endlich habe ich eine Idee, was es sein könnte? Oder war es auch erstmal so ein Moment von, was bildet der sich ein, mir sowas zu unterstellen?
Beides. Also ganz im allerersten Moment tatsächlich erstmal war ich überrascht und habe mir gedacht, was kann das wirklich sein? Ich hatte mich ja auch schon mal mit Autismus beschäftigt. Ich hatte auch schon mit autistischen Kindern gearbeitet. Das waren vor allen Dingen frühkindliche Autisten und die hatten halt Symptomausprägungen, mit denen ich mich gar nicht so sehr identifiziert hatte in dem Moment. Und deswegen habe ich immer gedacht, so, das bin doch eigentlich nicht unbedingt ich, oder? Aber nachdem ich dann eben mehr herausgefunden habe und auch festgestellt habe, Moment, es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie Autismus sich zeigt, Autismus bei Erwachsenen, da habe ich dann, ja? Ja, also als mir das entgegengebracht wurde, habe ich erstmal Überraschung empfunden. Es war einfach so, dass ich das nicht mit mir in Verbindung gebracht habe zunächst. Also ich habe ja auch früher schon mit Kindern gearbeitet, die autistisch sind. Das war dann frühkindlicher Autismus. Und das habe ich dann eben erstmal gar nicht so betrachtet, dass das irgendwie was mit mir zu tun haben könnte. Aber als ich dann eben angefangen habe, mehr drüber nachzudenken und dann mich eben auch einzulesen und festgestellt habe, Moment mal, Autismus besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Ausprägungen. Autismus gibt es auch bei Erwachsenen, Autismus gibt es ohne Intelligenzminderung. Da ist es dann immer klarer geworden, dass das durchaus ganz gut passt und ich habe es relativ schnell für mich auch gut annehmen können. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh nein, das ist ja schrecklich, ich will nicht Autismus haben, sondern ich wusste, ich war schon immer anders und die Antwort zu haben ist für mich wichtig und entsprechend habe ich das nicht abgelehnt oder so. Gibt es allerdings auch, dass Menschen das ablehnen.
Da sind wir wieder. Hallo Nico, welcome back. Für euch sind 2 Sekunden vergangen. Für uns sind 3 Tage vergangen. Wir mussten die Aufnahme am Dienstag abbrechen. Heute ist Freitag und wir machen weiter mit der Aufnahme. Es gab technische Probleme, die die weitere Aufnahme unmöglich gemacht haben. Und Nico war so freundlich und hat sich bereit erklärt, uns heute eine zweite Chance zu geben. Danke dafür. Und wir waren stehen geblieben bei der Frage, Nico, was ist eigentlich diese Neurodivergenz und was versteht man unter dem Begriff neurotypisch?
Ja, genau. Also das ist tatsächlich eine Frage, die jetzt immer mehr auch aufkommt in der Gesellschaft. Da gibt es ja eben einmal so diesen großen Überbegriff der Neurodiversität. Das bezeichnet ja einfach, dass menschliche Gehirne unterschiedlich funktionieren und es ja viele verschiedene Arten gibt, wie Menschen so sind. Mhm. Und das ist aber trotzdem innerhalb der Gesellschaft eine gewisse durchschnittliche Norm gibt. Das sind dann die neurotypischen Menschen. Also die neurologisch typisch funktionieren, also der Durchschnitt. Und dann gibt es Menschen, die in ihrer Neurologie, also der Funktionsweise des Gehirns, nochmal ein bisschen mehr abweichen. Und die nennt man neurodivergent, divergent eben von abweichend. Und darunter fallen dann eben so Diagnosen wie Autismus oder auch beispielsweise ADHS.
Mhm. Und jetzt haben wir ja gerade schon kurz darüber gesprochen, dass sich vielleicht am Beispiel dieser Aufnahmeunterbrechung das ganz gut erklären lässt. Ne? Ich habe ja schon gesagt, auch mich hat das natürlich massiv geärgert. Ne? Also der Fehler lag letzten Endes technisch bei mir. Und natürlich habe ich mich darüber geärgert. dass wir die Aufnahme abbrechen mussten und dass ich dir auferlegen musste, dass wir heute eine neue Aufnahme machen. Aber dann konnte ich das auch abhaken und sagen, ja gut, dann ist das halt so. Dann habe ich halt Freitagmorgen um 10 noch einen Termin. Und du hast dann aber eben berichtet, dass das bei dir schon ein bisschen anders war.
Ja, genau. Also so wie du es jetzt beschreibst, höre ich das häufiger von vielen Menschen, dass sie das relativ gut verarbeiten können und abhaken können und dann eben sagen, ja, dann ist es eben anders. Dann gibt es halt einen neuen Termin, dann ändere ich halt spontan was an meinen Plänen. Und bei vielen neurodivergenten Menschen, gerade eben auch bei denen mit Autismus, so wie bei mir, da ist es halt häufig ein bisschen komplizierter, weil da, also ich tue mich halt zum Beispiel mit Veränderungen, mit Planänderungen, gerade auch mit spontanen Planänderungen, gar nicht so leicht. Und für mich war das dann schon relativ schwierig erstmal zu verdauen. Also ich konnte dann nicht einfach sagen, passt, dann jetzt Freitag. Also ich habe das natürlich zu dir gesagt, aber ich musste mich dann im Nachhinein schon nochmal so ein bisschen regulieren und habe mich dann erst langsam dran gewöhnt, okay, jetzt muss ich mich nochmal neu drauf vorbereiten. Jetzt gibt es quasi nochmal einen Tag, an dem das stattfindet. Das ist für mich dann eben nicht ganz so einfach gewesen. Ich hatte zum Glück Unterstützung von meiner Mutter, die mich da begleitet. Und dann habe ich da gut diese Veränderungen auch bewältigen können. Aber es hat eben eine Weile gebraucht.
Dieses Verhalten, was du dann am Dienstag hattest, nämlich da doch sehr cool, also in dem Moment, als wir diese Situation hatten und du dann darauf reagiert hast, habe ich erstmal nicht gemerkt, dass da bei dir irgendwie das anders ist. Also du hast da auf mich sehr gelassen reagiert oder gewirkt. Und dieses Verhalten, das hat ja auch einen Namen, ne? Das nennt man Masking. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. An dieser Stelle, finde ich, könnten wir dann auch mal über die Symptome von Autismus sprechen. Ne? Also du hast ja gerade schon angedeutet, das ist für dich dann schon ein Stress zu sagen, gut, jetzt läuft was anders als geplant. Jetzt muss ich mich nochmal darauf einstellen, obwohl ich das eigentlich gar nicht so auf dem Plan hatte, muss mich nochmal vorbereiten. Und ja, das ist schon etwas Besonderes für dich und gehört ja in dem Sinne dann eben auch zu den Symptomen von Autismus. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen uns in diese Welt mit reinnehmen. Welche Symptome gibt es bei Autismus?
Genau, also wie du schon sagst, so Probleme mit Veränderungen, Routinenbedürfnis, Bedürfnis nach Struktur, das gehört auf jeden Fall dazu. Grundsätzlich erstmal zu den Symptomen. Es ist eben so, dass es Autismus mit und ohne kognitiven Einschränkungen geben kann. Das betrifft also alle Intelligenzbereiche, könnte man sagen. Und es kann eben auch sein, dass jemand stark kognitiv eingeschränkt ist und dadurch Probleme hat. Es kann aber auch sein, dass jemand eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche Intelligenz hat und entsprechend dann in seinem Alltag eher jetzt keine Probleme hat, Dinge zum Beispiel kognitiv zu erfassen oder so. Also das ist jetzt beispielsweise bei mir so. Ich habe jetzt keine kognitive Einschränkung. Trotzdem habe ich eine Menge Schwierigkeiten durch den Autismus. Und das betrifft halt in der Regel immer so die groben Überbereiche Kommunikation, Interaktion und repetitive Verhaltensweisen.
Einmal kurz erklären, repetitiv.
Ja, repetitiv heißt sich wiederholend. Also Verhaltensweisen, die stereotyp sind, die immer wieder so auf gleiche Weise gemacht werden. Da zählt dann eben zum Beispiel dazu, dass man eben Routinen im Alltag hat, die man immer wieder auf die gleiche Weise macht, weil einem das Sicherheit gibt, vertraut ist und man dann eben die Abläufe auch genau planen kann und man weniger stark mit spontanen Veränderungen eben in Kontakt kommt. Oder auch sowas wie Spezialinteressen zum Beispiel. Das sind Interessen, die sehr intensiv sind, die teilweise auch sehr besondere, spezifische Themen haben. Kann irgendwie sein, dass ein Autist, also bei mir ist es zum Beispiel dann Harry Potter, oder das Universum finde ich auch total faszinierend und damit kann ich mich stundenlang beschäftigen, so weit, dass ich mich da drin verlieren kann auch und vielleicht auch wichtige Dinge des Alltags mal darüber vergesse. Mhm. Aber es gibt mir trotzdem sehr, sehr viel Halt und Sicherheit und Wohlbefinden. Und das sind alles so Dinge, die spielen eben in dieses Strukturbedürfnis rein, in dieses Bedürfnis, dass man immer Dinge auf die gleiche oder ähnliche Weise tut.
Mhm. Und da man eben spricht da auch von den sogenannten Inselbegabungen, ne? Oder von den Savants. Mhm. Ne? Also,
ja, genau. Das ist nochmal so ein spezieller Fall. Das ist nochmal ein spezieller Fall, wo es dann häufig eine kognitive Einschränkung gibt, dann aber in einem speziellen Gebiet eine besonders herausragende Leistung gebracht werden kann. Das ist das Savant-Syndrom.
Okay, also bei dir ist jetzt nicht so, dass du aus dem Kopf alle Harry Potter Charaktere aufzählen kannst und sagen kannst, wo die wann vorkommen und welche Rolle die spielen. Aber es ist schon
also ich würde sagen, ich kann schon relativ viele aufzählen.
Okay. Gut, ja, vielleicht können wir das an anderer Stelle uns mal, können wir uns da mal näher mit beschäftigen. Gut, also das sind so Dinge, die bei dir schon bemerkbar sind. Gibt es noch weitere Symptome, die wichtig sind, wenn wir über Autismus sprechen?
Auf jeden Fall. Also ein großer Bereich ist natürlich auch der soziale Bereich, wenn es eben um Kommunikation geht mit anderen Menschen, Interaktion mit anderen Menschen, da ist so ein kleiner Unterschied. Kommunikation meint eher, wie man kommuniziert. Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel bestimmte Formen von Mimik und Gestik versuche selber einzusetzen oder beim Gegenüber zu erkennen oder dann eben auch die große Frage des Blickkontakts, die ja immer wieder bei Autismus auftaucht, wo man aber auch sagen muss, nur wenn man jemandem nicht in die Augen schauen kann, bedeutet das nicht, also nee, umgekehrt, nur weil man jemandem schon in die Augen schauen kann, heißt das nicht, man ist nicht autistisch. Man kann auch autistisch sein und es trotzdem schaffen, Leuten in die Augen zu gucken.
Okay.
Kann unter Umständen auch ein bisschen Überwindung kosten. Das sind eben so die Kommunikationsdinge. Und dann gibt es auch so noch die Interaktion. Das ist eben eher so zum Beispiel die Fähigkeit, wechselseitige Gespräche zu führen. Also Gespräche, wo man aufeinander eingeht. Eine Person sagt was, die andere Person geht drauf ein und antwortet darauf. Und die andere Person geht darauf wieder ein. Das sind eben so Dinge, die fallen autistischen Menschen schwer. Mir fallen die auch schwer, einfach so ein Gespräch zu führen, das flüssig läuft, wo man eben aufeinander reagiert und ich neige zum Beispiel dann dazu, schnell entweder in einen Redeschwall zu kommen und eben sehr viel meine eigenen Gedanken äußern zu wollen und nicht mehr so sehr auf das Gegenüber einzugehen oder aber, dass ich es gar nicht richtig schaffe, an einem Gespräch überhaupt teilzunehmen und dann eher still bin, zurückhaltend bin, mich gar nicht beteilige an Gesprächen.
Und so eine Interviewsituation, die, also ich hätte jetzt die Idee, die müsste dir ja eigentlich dann relativ leicht fallen, weil du Dinge gefragt wirst und du dann dich dazu äußern darfst.
Genau, also das ist eine deutlich leichtere Situation. Also nicht, dass ich jetzt nicht auch total aufgeregt wäre und so, aber es ist auf jeden Fall deutlich leichter, als wenn ich jetzt spontan mit jemandem in Smalltalk-Gespräch zum Beispiel gehen würde. Mhm. Also Smalltalk ist halt ja auch was, was vielen autistischen Menschen schwerfällt. Und das liegt halt auch daran, dass es zum einen relativ oberflächlich häufig ist, und man da eben nicht so in die Tiefe geht, sondern eher so über Dinge spricht, wo man sich dann vielleicht denken kann, ja okay, warum sprechen wir jetzt über das Wetter? Und dann kommen vielleicht irgendwelche Floskeln, die also wo zum Beispiel Fragen gestellt werden, die wo das Gegenüber gar nicht wirklich eine ernst gemeinte, tiefgehende Antwort haben möchte, sondern es ist eben eher ein, ja, man stellt die Frage halt, weil das halt so soziale Norm ist, dass man das halt fragt. Und diese sozialen Regeln, die sind eben auch häufig sehr schwierig, die überhaupt zu erkennen, zu verstehen, anzuwenden.
Eine so eine typische Frage ist ja, wie geht's dir, ne?
Ja.
Und ich hatte mal einen Freund, also es war ein väterlicher Freund, der ist inzwischen auch schon verstorben. Und der hat immer gesagt, wenn man gefragt hat, Mensch Hans, wie geht's dir denn? Dann hat er gesagt, hast du 2 Stunden Zeit? dann setzen wir uns hin und ich erzähle dir, wie es mir geht. Ja, und ansonsten war die Frage jetzt gerade nicht relevant.
Ja, genau, so in der Art. Also das sind halt häufig so Fragen, die werden eher gefragt, weil man das halt so macht. Und das sind genau. Dann häufig Dinge, die Autisten nicht so verstehen können, wo einfach den Sinn dahinter nicht sehen. Das ist halt häufig auch was, dass Autisten relativ sachlich kommunizieren, relativ rational kommunizieren und Dinge gerne sinnvoll tun. Dazu gehören dann halt auch soziale Regeln, sonstige Regeln. Und wenn die irgendwie einfach nur gemacht werden, weil man es so macht, obwohl da kein Sinn dahinter ist, dann fällt das schwerer.
Okay.
Und es kann halt auch sein, dass man, also es gibt halt auch zum Beispiel häufige Missverständnisse in Gesprächen, also dass man einfach auch zum Beispiel Mimik und Gestik nicht richtig deuten kann bei anderen Menschen. Das fällt mir auch immer wieder mal schwer, dass ich mir dann irgendwie denke, okay, wie meint eine Person etwas, was sie jetzt gesagt hat? Und für andere Menschen ist das vielleicht vollkommen klar, weil dann da noch unterschwellig irgendwelche subtilen sozialen Signale dabei sind. Aber nee. Ich die halt nicht alle auf einmal verarbeiten kann, während ich gleichzeitig auch noch versuche zu überlegen, was wurde jetzt gesagt, wie ist das gemeint, ist vielleicht irgendwo Sarkasmus mit dabei, sind ironische Bemerkungen mit dabei, wie muss ich das jetzt interpretieren?
Und in Abstufungen und in einzelnen Fällen kennen wir vielleicht alle solche Momente, ne, dass wir mal irritiert sind, dass wir vielleicht mal eine Situation nicht richtig deuten können. Oder was ich auch kenne, ist, dass ich mir im Nachhinein häufig noch Gedanken mache. So, ne, war das Gespräch jetzt gut? Ne, oder hätte ich was anders machen sollen? Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man autistisch ist, sondern das sind einfach Dinge, die können vorkommen. Aber in dieser Kombination und in dieser Geballtheit und in dieser Ausprägung, dann reden wir eben über Symptome von Autismus.
Genau. Man kann sich das vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Cluster vorstellen. Also so eine Ansammlung aus verschiedenen Symptomen, die alle zusammenkommen. Die gibt es alle auch so einzeln bei anderen Diagnosen oder auch einfach als Persönlichkeitsmerkmal so im Alltag, wo man eben dann schnell mal die Bemerkung hört, ja, aber das kenne ich ja auch. Ja, das hat doch jeder so ein bisschen, aber eben so ein bisschen vielleicht und jeder mal so vereinzelte Sachen. Aber wenn alles zusammenkommt, wie du gerade auch schon gesagt hast, dann spricht man halt ab einer gewissen Menge und Ausprägung von Autismus. Auch noch ein interessanter Teil der Symptome bei Autismus ist der Punkt Wahrnehmung. Der kommt sehr häufig zu kurz. Der ist auch erst so von der Forschung seit ein paar Jahren rückt der mehr in den Blick, dass das auch sehr relevant ist, wie Autisten die Welt wahrnehmen. Also ich zum Beispiel habe bei vielen Sinnen eine erhöhte Wahrnehmung, also eine Hypersensitivität, dass ich sehr intensiv auf Reize reagiere aus meiner Umgebung, dass ich eben zum Beispiel schnell Geräusche zu viel finde, weil die zu laut sind für mich, dann sind die Kopfhörer auch eine sehr gute Sache, die dabei zu haben. Oder eben auch sowas wie Sonnenlicht draußen, wo andere vielleicht sagen, ja, ziehe ich halt eine Sonnenbrille auf, aber bei mir ist die Sonnenbrille halt gerade so ausreichend manchmal. Und wenn ich die nicht dabei habe, weil ich sie mal vergessen habe, dann blendet mich die Sonne so sehr, dass ich quasi kaum was machen kann. Und da gibt es eben bei allen Sinnen verschiedene Auffälligkeiten, die dann eben schnell im Alltag überlasten können, überreizen können und wo es dann auch entsprechend heftige Reaktionen geben kann, wenn manche Autisten zum Beispiel so sehr überreizt werden, dass sie dann in einen sogenannten Overload kommen beispielsweise. Das ist eine Reizüberflutung, wo man dann einfach so überwältigt wird von den verschiedenen Umgebungsreizen. Vielleicht reden irgendwelche Menschen um einen herum ganz laut und dann blendet noch was und dann hat man vielleicht noch irgendeinen unangenehmen Geruch in der Nase und das ist dann irgendwann einfach zu viel und wenn man sich dem nicht entziehen kann, dann gibt's halt unter Umständen auch einen sogenannten Overload und dann macht der Kopf quasi dicht und man hat eine völlige Überforderung innerlich und das kann dann auch nicht so schön enden.
Was heißt nicht so schön enden?
Ja, da gibt es einmal die Reaktion, dass diese innere Überforderung und Überreizung sich den Weg nach außen bahnt. Das ist ein Meltdown. Da bricht das quasi aus einem unkontrolliert heraus und man hat dann unter Umständen diese Reaktion, die man vielleicht schon mal von Autismus so gehört hat. Schreien, um sich schlagen, treten, Schimpfwörter rufen oder irgendwas. Vielleicht auch Dinge kaputt hauen. Das ist sehr unterschiedlich, wie sich das dann konkret zeigt. Aber es ist auf jeden Fall die Reaktion nach außen. Und das wird häufig dann so irgendwie als Wutanfall abgestempelt oder ja, das Kind kann sich nicht zusammenreißen oder so. Das ist halt gerade bei Kindern auch leider so, dass das falsch interpretiert wird und das dann schlechtes Benehmen ist. Aber in dem Moment kann man nicht anders und das ist nicht kontrollierbar. Beziehungsweise man hätte halt vorher schon versuchen müssen, sich irgendwie aus der Situation rauszunehmen und Rückzug zu suchen. Die andere Möglichkeit, wenn man so überfordert ist, innerlich, dass es eben nicht sich nach außen zeigt und den Weg sich nach außen bahnt, sondern nach innen. Das ist dann der sogenannte Shutdown, wo der Körper eher das Gegenteil tut. Er fährt sich komplett runter. Man zieht sich quasi ungewollt nach innen zurück und ist dann eher zum Beispiel wie abwesend, kann sich vielleicht nicht mehr bewegen, kann nicht mehr sprechen und solche Reaktionen.
Okay. Was hilft dir dann in so einem Moment?
Ja, also vor allen Dingen, wie ich gerade schon gesagt habe, vorbeugen. Also gucken, dass es gar nicht erst so weit kommt. Dass man das vermeidet, dass man eben vorher schon Rückzug sucht, dass man seinem Mitmenschen vielleicht auch vorwarnt und sagt, hey, so und so kann das bei mir schnell mal zu einer Überreizung oder Überforderung führen. Ich mache mich dann bemerkbar und dann ziehe ich mich vielleicht zurück oder so. Oder eben auch, dass man sich kleine Hilfsmittel mitnimmt, wie Kopfhörer, wie Sonnenbrille bei Reizen. Oder dass man irgendwie, es gibt dann den Begriff des Stimmings, das fällt übrigens auch unter diese repetitiven Verhaltensweisen, unter diese sich wiederholenden Sachen, dass man irgendwie kleine Dinge tut, die Sinne stimulieren, aber auf positive Weise. Dass man zum Beispiel irgendeinen Gegenstand mit dabei hat. So der Klassiker ist dieser Fidget Cube, von dem man wahrscheinlich schon mal was gehört hat. Der beschäftigt dann die Finger so ein bisschen, dann kann man irgendwie was rumdrücken und schalten und so. Aber das kann auch für alle möglichen anderen Sinne der Fall sein. Also man kann das auch mit dem eigenen Körper machen, dass man irgendwie so, das Klischee ist der Autist, der irgendwo sitzt und mit dem Oberkörper vor und zurück wippt oder so. Das ist aber natürlich nur eine von sehr vielen Möglichkeiten, Stimming zu betreiben. Also Stimming steht für Self-Stimulating Behavior, also selbststimulierendes Verhalten, wo man eben versucht, dann Sinne zu stimulieren im positiven Sinne. Und das kann man halt mit allen anderen Sinnen auch machen, dass man sich irgendwie was Schönes anhört, was einem gefällt, irgendwie eine Musik. Oder vielleicht hat man ein kleines Fläschchen dabei mit irgendeinem Duft, den man mag, oder ein Halstuch, das gut riecht. Und dann kann man da so ein bisschen das nutzen, die Überforderung um sich herum ein bisschen besser ausblenden zu können. Und sich wieder ein bisschen zu beruhigen und Sicherheitsgefühl zu geben.
Gut, ja, das waren ja schon einige interessante Insights zum Thema Symptome von Autismus und auch jetzt schon, was kann man tun? Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ich würde jetzt gerne mal so in Richtung Diagnostik kommen. Du hast ja selber erzählt, du hast im Alter von 28 Jahren deine Diagnose bekommen, nachdem jemand aus deinem familiären Umfeld gesagt hat, Mensch, du, ich sehe da Dinge, ne, die könnten auf Autismus hinweisen.
Ja.
Lass dich doch mal diagnostizieren. Und dann hast du das ja tatsächlich gemacht. Und wie lief diese Diagnose bei dir ab? Vielleicht kannst du uns da mal mit reinnehmen.
Ja, sehr gerne. Also die Diagnose ist ja so ein Thema, das beschäftigt ja sehr viele, die einen Verdacht haben. Und als ich dann den Verdacht hatte, hat es mich natürlich auch total beschäftigt. Und dann die erste Frage, die sich erstmal stellt, ist, wie weit ist man bereit zu fahren für so eine Diagnostik? Weil die Wartezeiten sind teilweise sehr, sehr lang. Und die Situation, ob man überhaupt noch einen Platz bekommt, ist auch sehr schwierig. Also
ehrlich? Okay.
Ja, tatsächlich. Also da die Nachfrage ist sehr, sehr hoch und das Angebot ist nicht so groß. Und da muss man eben dann teilweise sehr lange suchen, bis man überhaupt mal eine Stelle findet, die einen nimmt, wo man noch auf die Warteliste darf. Und wenn man dann drauf kommt auf so eine Warteliste, dann kann es halt passieren, dass man ein Jahr wartet, 2 Jahre wartet, 3 Jahre wartet. Und bei mir war das zum Glück so, ich hatte damals sehr viel Glück. Bei mir war es so, dass ich gerade eine Warteliste neu geöffnet hatte, die zuvor geschlossen war. Und dementsprechend war sie relativ leer noch. Und dann hat es bei mir nur so 3 Monate gedauert, bis ich meine Diagnostik hatte, also den ersten Termin. Und entsprechend war ich sehr froh, weil ich hätte auch genauso gut ein Jahr oder 2 warten können. Und diese Zeit zu überbrücken ist auch gar nicht so leicht, weil dann muss man sich ja irgendwie, also man hat dann den Verdacht, aber kann halt die ganze Zeit keine Bestätigung bekommen, ob der denn wirklich stimmt, und muss sich dann halt irgendwie so mit sich beschäftigen und herausfinden. Aber genau das ist, was ich halt trotzdem auch gemacht habe. Also ich habe auch viel dann recherchiert und geguckt, wie das so alles funktioniert mit dem Autismus. Und mir war halt auch sehr wichtig, dass ich in dem Gespräch, in der Diagnostik dann richtig erzählen kann, was denn bei mir so los ist. Weil spontan irgendwie irgendwelche Beispiele nennen oft gar nicht so einfach für mich ist. Und mich dann eben vorzubereiten und schon mal zu gucken, okay, wo tangiert mich mein Autismus im Alltag denn überhaupt so? Weil manches davon ist mir auch nicht direkt bewusst gewesen, wo ich dann auch selber neu gelernt habe, so, ach, das ist auch Autismus. Und da betrifft mich das ja auch. Und so habe ich das mit der Zeit immer mehr auch mich selber kennengelernt, wie ich denn tatsächlich funktioniere. Und das hat mir dann für die Diagnostik auch nochmal sehr geholfen. Und die Frage, die sich dann viele stellen, ist ja, kann man denn irgendwie diese lange Wartezeit umgehen, indem man zum Beispiel bei einem privaten Psychiater als Selbstzahler eine Diagnostik macht?
Mhm.
Weil es gibt die Diagnostik ja auch von der Kasse bezahlt, zum Beispiel bei offiziellen Diagnostikstellen in großen Kliniken. Das nennt sich dann Autismusambulanzen. Und da muss man dann eben nichts bezahlen, aber die Wartezeiten sind halt sehr hoch. Oder man geht zu einem privaten Psychiater. Da können die Wartezeiten geringer sein, weil man halt Selbstzahler ist und die vielleicht auch nicht ganz so hohe Nachfrage haben. Aber dann ist es inzwischen trotzdem so, dass die Nachfrage überall so hoch ist, dass man selbst da vielleicht lange warten muss. Also das ist immer so ein bisschen Glückssache. Ja, und die Diagnostik selbst war bei mir dann relativ entspannt, würde ich sagen. Also es wurde gut auf mich eingegangen. Gibt es leider auch häufig so, dass eher Missverständnisse aufkommen, man sich eben vielleicht nicht gut selber erklären kann und man dann am Ende mit einer Fehldiagnose dasteht. Das kann passieren. Bei mir war das zum Glück dann eben nicht so. Also die Diagnostik besteht aus mehreren Aspekten. Die können in einem großen Termin stattfinden oder auch unterteilt in mehrere Termine, die dann manchmal auch im Abstand von mehreren Wochen oder Monaten stattfinden. Also das kann sich auch relativ ziehen, je nachdem.
Mhm. Auch nicht sehr angenehm, ne?
Ja, das ist dann natürlich auch, wenn man dann irgendwie den ersten Termin hatte und da dann vielleicht noch gar nicht so wirklich einen Eindruck vom Arzt bekommen hat, ob es jetzt Autismus ist, oder muss man trotzdem noch bis zum nächsten Termin warten. Das ist auch nicht so leicht.
Das glaube
genau,
ich.
Genau, aber normalerweise läuft das eben so ab, dass man ein Gespräch hat, wo man dann eben Fragen gestellt bekommt oder auch von sich selber ein bisschen erzählen darf. Und dann gibt es in der Regel auch noch Fragebögen. Manchmal bekommt man die auch schon vorab, die Fragebögen zugeschickt, dass man die schon mal ausfüllen kann. Und dann gibt es auch noch oft andere Testungen dazu, dass man dann eben zum Beispiel so Konzentrationstests, Aufmerksamkeitstests und sowas hat, um auch so ein bisschen andere Diagnosen ausschließen zu können. Ob es jetzt zum Beispiel vielleicht ADHS ist oder eine Depression oder was es da eben sonst noch alles gibt, muss man da eben, Stichwort Differentialdiagnostik, auch so ein bisschen guckt, kommen denn die Einschränkungen tatsächlich vom Autismus oder vielleicht von anderen Sachen, oder hat man mehrere Sachen zusammen? Das gibt es ja alles. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt in der Diagnostik das Elterngespräch. Da war es bei mir dann tatsächlich so, dass meine Mutter dafür angerufen wurde.
Mhm.
Also die haben das telefonisch gemacht, einfach aufgrund der großen Entfernung. Also ich war damals dann in NRW und bin ja selbst in Bayern, also bin da auch ein gutes Stück dafür gefahren. Meine Mutter ist da aber nicht mitgekommen und dementsprechend haben sie dann mit ihr einfach im Nachgang dann noch ein telefonisches Gespräch geführt. Oft ist es aber halt so, dass die Eltern natürlich mitkommen und dann da eben nochmal sprechen. Und dieses Elterngespräch ist halt tatsächlich was, was auch sehr ausschlaggebend ist für die Diagnostik, weil man eben immer in der Diagnostik schaut, wann haben Symptome begonnen, wie war es eben auch schon in der frühen Kindheit zum Beispiel. Weil es gibt ja auch durchaus Diagnosen, die haben ähnliche Symptome wie Autismus, aber zeigen sich vielleicht erst im Lauf des Jugendalters zum Beispiel. Mhm. Bestimmte Persönlichkeitsstörungen vielleicht. Und da muss man dann eben gucken, bestehen diese Symptome schon seit der Kindheit? Welchen Eindruck haben die Eltern schon von einem selbst als kleines Kind gehabt? Stimmt das mit dem überein, was der Betroffene erzählt und solche Dinge? Und da ist es dann eben häufig so, dass das auch bei Erwachsenen noch der Fall ist. Also dass auch die noch ein Elterngespräch quasi für ihre Diagnostik brauchen. Wenn dann aber die Eltern vielleicht gar nicht mehr da sind oder der Kontakt vielleicht abgebrochen ist oder so, dann kann das durchaus schwierig sein.
Ja, klar. Und je älter man ist, desto schwieriger ist das natürlich, ne, mit dem Elterngespräch.
Richtig, genau. Teilweise ist es dann halt auch so, dass es dann auch unabhängig vom Alter, also das kann auch schon bei Kindern passieren, dass manche Eltern sich eben vielleicht auch überhaupt nicht auskennen, vielleicht auch Autismus als etwas wahrnehmen, was irgendwie schlimm ist und wo man sich für schämen müsste oder so, weil sie halt vielleicht noch nicht damit in Kontakt gekommen sind oder sehr viel Wert auf gesellschaftliches Ansehen legen. Das gibt es ja alles in verschiedensten Familien. Und je nachdem kann dann so ein Elterngespräch in der Diagnostik auch schwierig werden, wenn die Eltern komplett so tun, als wäre alles wunderbar, als wäre ihr Kind perfekt und fehlerlos und sowas wie Autismus gäbe es doch gar nicht. Das kommt leider auch vor. Und das kann dann tatsächlich eine Diagnose auch erschweren, wenn da die Elternperspektive halt komplett gegen das geht, was man selber erzählt. Da muss man dann halt gut vermitteln können in der Diagnostik.
Also Diagnose ist gar nicht so einfach, überhaupt erstmal dran zu kommen. Und dann auch in der Diagnostik gibt es da viele Stolpersteine oder viele Dinge, auf die man achten muss. Vielleicht wollen wir noch ganz kurz auf das Thema Veränderung der Diagnostik eingehen. Da hat sich ja in den letzten Jahren etwas verändert. Diagnosekriterien haben sich verändert, weg von der alten Diagnose hin zu einer Spektrumsdiagnose. Vielleicht magst du da wirklich ganz kurz nochmal was zu sagen.
Ja, also früher hatten wir ja so verschiedene Formen, die diagnostiziert wurden, wie zum Beispiel Asperger oder frühkindlicher Autismus, die dann eben verschiedene Eigenschaften hatten und relativ getrennte Diagnosen waren. Die sind zwar schon unter Autismus gefallen, aber haben halt, die rühren eben von den verschiedenen Personen her, die diese Formen damals entdeckt haben. Oh. Und das hat Autisten teilweise gut beschrieben, teilweise aber auch nicht so. Und deswegen gab es jetzt eine Reform, die ist gerade auch noch so ein bisschen in der Übergangszeit. Aber jetzt dann 2027 haben wir dann ja endgültig die ICD-11. Das ist ja so diese internationale Klassifikation, wo eben die verschiedenen Symptome drinstehen und nach der dann diagnostiziert wird. Und die fasst Autismus jetzt als Autismus-Spektrum eben zusammen. Also da fällt dann alles unter eine Diagnose, Autismus-Spektrum-Störung heißt das dann offiziell. Und da gibt es dann zwar auch noch Unterformen, aber die werden dann eben nur noch unterschieden, ob man eben zum Beispiel eine kognitive Einschränkung hat, ja oder nein, oder ob man zum Beispiel einen normalen oder verzögerten Spracherwerb hat. Und da wird dann eben geguckt, dann hat man eben Autismus-Spektrum mit oder ohne dem einen, mit oder ohne dem anderen. Aber es ist alles nur nach Autismus-Spektrum. Und das ist eben etwas, was ich persönlich auch sehr gut finde, weil das Autismus viel besser darstellt, viel besser beschreibt als früher. Weil Autismus ist ja tatsächlich ein Spektrum. Also das kann man sich auch so vorstellen, dass Autismus nicht nur linear, entweder hat man schwachen Autismus oder starken Autismus, sondern Autismus-Symptome können auch unterschiedlich ausgeprägt sein. Also es kann sein, der eine Autist hat vielleicht ganz besonders Schwierigkeiten mit Blickkontakt und der andere aber vielleicht nicht. Und der andere Autist braucht super starke Routinen in seinem Alltag und der andere vielleicht nicht. Und so kann das eben sehr unterschiedlich sein, wie sich der Autismus ganz konkret bei einem zeigt. Und das bildet dieses Spektrum jetzt, finde ich, viel besser ab.
Mhm. Nico, was würdest du denn sagen, was hat sich seit der Diagnose für dich persönlich verändert? Also wozu war die gut?
Also ich würde sagen, es hat sich alles verändert. Mhm. Klar, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Hurra schreie und auf einmal komme ich komplett super zurecht oder so. So ist es nicht. Was die Diagnose vor allen Dingen bei mir verändert hat, ist, wie ich auf mich selbst und auf mein Leben schaue. Sowohl in die Vergangenheit, wie ich jetzt eben durch diese Erkenntnis, was es denn ist bei mir, warum ich so bin, wie ich bin, dass ich dadurch jetzt eben verstehen kann, wieso sind Dinge früher bei mir so gewesen, wie sie gewesen sind, wieso hatte ich bestimmte Schwierigkeiten, warum hatte ich Probleme mit dem Sozialen, warum hatte ich Probleme, Freunde zu finden, solche Sachen kann ich jetzt im Nachhinein sehr gut analysieren und verstehen. Und das hilft mir halt auch für meine jetzige Situation sehr gut, weil ich eben jetzt weiß, was mir besser hilft im Alltag. Ich weiß jetzt eben zum Beispiel, okay, ich brauche das und das, ich brauche Routinen, ich brauche Struktur, ich brauche häufiger Rückzug, ich brauche Hilfsmittel, wie zum Beispiel Kopfhörer, Stimming-Sachen, solche Dinge kann ich jetzt eben einfach verstehen und nachvollziehen und weiß, woher kommt es und was hilft dabei. Das hat auf jeden Fall schon mal sehr viel geholfen, einfach diese Selbsterkenntnis zu haben. Damit einher geht natürlich auch, dass ich versuche, jetzt so ein bisschen Masking zu reduzieren. Also diese Anpassungsleistung, die ich im Alltag mein Leben lang immer geleistet habe, dass ich quasi immer versucht habe, mit allen anderen mitzuhalten, dass ich immer versucht habe, normal zu wirken, was auch immer normal bedeutet, dass ich versucht habe, nicht aufzufallen, dass ich versucht habe, eben so zu sein wie die anderen. Weil Anderssein ja falsch ist und schlecht und dann wird man ja ausgestoßen aus der Gesellschaft, dann wird man irgendwie komisch angeguckt und seltsam gefunden. Und da versuche ich dran zu arbeiten, dass mich das zum einen nicht mehr so stört und dass ich mich selber zum anderen auch besser annehmen kann, wie ich eben so bin. Und das bedeutet natürlich nicht, dass ich keine Schwierigkeiten habe. Ich sage jetzt nicht alles schön, ich bin einfach toll, sondern ich habe halt auch Schwierigkeiten. Aber die halt anzuerkennen, anzunehmen, finde ich super wichtig. Und dann habe ich jetzt eben auch schon überlegt, wie das denn so wäre, wenn ich die Diagnose früher bekommen habe. Aber ich glaube, da wolltest du auch eine Frage dazu stellen.
Genau, ja. Das wäre jetzt im Prinzip genau meine nächste Frage gewesen. Du hast die Diagnose ja sehr spät bekommen. Jetzt habe ich eben so rausgehört, trotzdem hast du durch die Diagnose dann vieles auch in deinem früheren Leben durch die Diagnose besser verstanden. Hätte es dir geholfen, die Diagnose früher zu bekommen?
Ja und nein, würde ich sagen. Also einerseits auf jeden Fall, weil ich dann natürlich viel früher gewusst hätte, was bei mir los ist und viel früher hätte mich um mich selber gut kümmern können und auch von anderen früher Verständnis bekommen hätte, weil das war natürlich auch immer so ein Punkt, dass ich mich ja auch anderen nicht gut erklären, beschreiben kann, was ich brauche, wie ich ticke, wenn ich selber gar nicht weiß, was es denn ist. Und das hat es jetzt bei mir auf jeden Fall auch verbessert, dass ich anderen das besser mitteilen kann. Und hätte ich das früher gehabt, wäre das sicherlich sehr viel wert gewesen. Was ich bestimmt auch hätte bekommen können, wäre zum Beispiel schon in der Schule Nachteilsausgleiche, im Studium dann vielleicht auch. Die habe ich halt so nicht bekommen, weil ich da eben die Diagnose noch nicht hatte. Andererseits muss ich auch sagen, kann ich nie genau wissen, was für ein Mensch wäre ich jetzt, wenn das alles anders gekommen wäre. Und vielleicht hätte ich auch manche Erfahrungen nicht gemacht, die ich eben so jetzt gemacht habe, die auch wertvoll waren, weil ich mich vielleicht mehr geschont hätte zum Beispiel.
Ja, oder vielleicht auch selbst eingeschränkt, ne? So, ich bin ja Autist, ich kann ja kein Sozialarbeiter werden.
Ja, richtig, genau. Also man kann natürlich dann auch, kommt natürlich auch schnell dann in so eine Haltung zu sich selbst, so, ja, das kann ich ja eh nicht, weil ich bin ja autistisch. Genau. Aber man sollte auch umgekehrt eben nichts verharmlosen und sagen, ja, das schaffst du doch eh, mach doch einfach, streng dich halt einfach ein bisschen mehr an. So funktioniert das mit dem Autismus halt leider nicht.
Also die Grenzen schon anerkennen und gleichzeitig gucken, wie weit schaffe ich es denn? Ne? Wie weit komme ich denn? Was kann ich denn trotz meiner Einschränkung, trotz meiner Diagnose, trotzdem, dass bei mir Dinge halt anders sind als bei anderen Menschen, was kann ich trotzdem schaffen? Gut, ja, offensichtlich ist ja aus dir was geworden. Ne? Also du hast soziale Arbeit studiert, du hast, wie du selber ja auch schon gesagt hast, keine Intelligenzminderung durch den Autismus, bist offensichtlich ein eloquenter junger Mann. Und jetzt hast du ja schon gesagt, du hast in der Schule und auch im Studium keinen Nachteilsausgleich bekommen, weil du die Diagnose noch nicht hattest. Wie ist das denn so in der Erinnerung an die Schulzeit und die Studienzeit? Wie bist du da durchgekommen?
Sehr schwierig, würde ich sagen. Also ich habe es geschafft, wie man ganz offenbar feststellen kann, auch mit Abschlüssen und so weiter. Aber das war wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend und eine Zeit, in die ich nicht wieder zurück wollen würde, weil es, also gerade auch wegen dem ganzen sozialen Aspekt, also Mitschüler, Lehrkräfte, all diese Dinge, die damit reinspielen, neben dem Schulstoff, unglaublich schwierig. Also es gab sehr viele Missverständnisse ständig. Es gab sehr viel mich eben anders fühlen, aber nicht wissen, warum. Ausgegrenzt fühlen, schwierig Kontakt zu anderen, nicht gleichgesinnten Mitschülern finden. Teilweise auch Mobbing, das waren einfach Dinge, die ich auch gar nicht, also wo ich auch keine Kontrolle drüber hatte. Und da wäre eben so ein Punkt, wenn ich da früher gewusst hätte, warum ich so bin, wie ich bin, hätte ich vielleicht mehr Kontrolle gehabt, mehr Möglichkeiten gehabt, irgendwas dran zu ändern. Aber so war es schwierig. Und da war eben, also das war nicht nur bei Gleichaltrigen, bei Mitschülern schwierig, sondern das war auch dann eben mit den Lehrkräften schwierig, von denen ich mich unverstanden gefühlt habe. Und insgesamt war es einfach eine Situation, wo ich überlastet war, dauerüberlastet war und auch häufig krank war und dann es einfach irgendwie mich durchgekämpft habe. Also das war auch wirklich so ein Punkt. Ich glaube, viele andere hätten das nicht so geschafft wie ich. Das soll jetzt gar nicht überheblich klingen. Für mich war es ja auch nicht leicht. Aber es ist halt wirklich etwas, wo ich es gerade so irgendwie geschafft habe, wo ich auch stolz drauf bin, dass ich das geschafft habe. Aber keine gute Zeit.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das hört sich sehr anstrengend an. Jetzt hast du die Diagnose und ne, du bist so weit gekommen, wie du gekommen bist und arbeitest ja inzwischen auch als Sozialarbeiter. Ne? Wir haben eben schon gehört, du hast schon mit autistischen Kindern gearbeitet. Du hast schon in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und bist ja auch im Moment in der Arbeitswelt, richtig?
Jein, also jetzt aktuell konzentriere ich mich sehr viel auf meinen YouTube-Kanal und auch auf unsere Online-Community. Also das ist ja auch so ein Ort, wo ich mich mit anderen austausche und da steckt im Moment sehr viel Arbeit drin. Da bin ich eben auch mit im Organisationsteam drin und schaue, dass alle sich wohlfühlen und so weiter. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Also die Frage ist, ne, wie sieht dein beruflicher Alltag gerade aus? Das heißt, du bist gerade in eigenen Projekten involviert und es hört sich so ein bisschen an wie so eine freiberufliche Tätigkeit im Moment, so zumindest von dem, was du gerade machst an Projekten.
Genau, so kann man das sagen. Also es ist einfach auch ein Herzensprojekt von mir, Autisten zu begleiten, bei ihren Problemen da mein Wissen mit einbringen zu können, weil es eben sehr viele Menschen gibt, die noch nicht so gut Bescheid wissen, sich selber auch noch nicht so gut kennenlernen, auch teilweise gar nicht wissen, wie macht man das eigentlich? Wie lerne ich denn über mich selber, was ich brauche, wer ich bin? Und das einfach zu fördern und auch mit meinen Videos eben zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, das ist was, was mir momentan sehr am Herzen liegt.
Hm. Und wie gesagt, das finde ich wirklich gut, wenn Menschen, die selber betroffen sind, dann eben auch die Kraft haben, zu diesem Thema auch aufzuklären und mit anderen Betroffenen in das Thema reinzugehen und zu unterstützen, ne, wenn sie viele Erfahrungen gemacht haben und für sich einen guten Weg gefunden haben. Und das scheinst du ja gemacht zu haben. Und es hört sich so ein bisschen so an, als wäre diese Art, ich sag jetzt mal, freiberufliches Arbeiten, ne, selbstständiges Arbeiten, dann arbeiten, wenn du es gut kannst, und ne, die Zeit auch selber einteilen, als wäre das eine gute Art zu arbeiten mit Autismus. Würdest du das so sagen?
Für mich auf jeden Fall, für viele andere, mit denen ich schon gesprochen habe, auch. Also es ist so, dass berufliche Aussichten häufig ein bisschen rar sind bei autistischen Menschen. Also weil es halt eben auch im Arbeitsumfeld viele Schwierigkeiten geben kann. Also zum Beispiel auch, ich habe das auch bei mir selber immer wieder erlebt, dass es halt eben auch mit Kollegen und Vorgesetzten und sozialen Regeln und verschiedenen Arbeitsanforderungen, die einem selber vielleicht nicht so entsprechen, dass mir das auch schwer gefallen ist. Und da ist eben häufig eine Art zu arbeiten, bei der man selbstbestimmter ist, eben zum Beispiel in der Selbstständigkeit vielleicht auch, was viele machen, häufig einfacher, weil man da eben weniger Masking betreiben muss. Man muss sich weniger anpassen an Strukturen, mit denen man nicht gut zurechtkommt. Man hat nicht eben ständig diesen Konkurrenzkampf unter Kollegen vielleicht oder was es da eben sonst so an sozialen Situationen im Alltag gibt. Oder auch, was häufig auch so eine Sache ist, dass man, wenn man dann vielleicht Büroarbeit macht und die Kollegen dann gerne mal zum Plaudern vorbeikommen oder sowas, dass man dann da eher als autistischer Mensch vielleicht sagt, warum machen wir das jetzt? Warum fokussieren wir uns nicht auf das Arbeiten?
Weil dich das dann eher rausbringt und eher irritiert. Genau. Okay. Was kann man, oder also vielleicht ergibt die Frage keinen Sinn, aber ich stelle sie trotzdem mal. Gibt es etwas, was Arbeitgeber tun können, um Arbeitsplätze für Menschen mit Autismus so zu gestalten, dass sie gut da arbeiten können? Oder ist das zu individuell?
Individuell ist es definitiv. Also man muss da gut gucken, was braucht diejenige Person im Spezifischen. Also man kann da nicht einfach pro forma irgendein Programm abarbeiten als Arbeitgeber und sagen, das passt schon so für alle. Sondern man muss da eben individuell auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gucken. Und was dann aber eben häufig helfen kann, ist einfach ein passendes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem man ruhig und konzentriert arbeiten kann. Das kann irgendwie vielleicht ein separates Zimmer sein. Vielleicht ist auch Homeoffice möglich. Das hilft vielen sehr, dass man eben schaut, dass es häufig genug Ruhepausen auch gibt, Rückzugsmöglichkeiten gibt. Und dass man als autistischer Mensch so ein bisschen Vertrauen bekommt, auf die eigene Art auch arbeiten zu dürfen. Solange die Arbeit gemacht wird, sollte das ja normalerweise kein Problem sein. Da muss der Arbeitgeber natürlich mitspielen. Also dass man auch so ein bisschen die Freiheit hat, zu schauen, okay, ich arbeite gerne auf meine Weise. Ich suche mir, also vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, sich bestimmte Aufgaben auszusuchen innerhalb der Arbeitsstelle. Dass man eben sagt, das und das kann ich besonders gut. Da helfe ich euch sehr, sehr gerne. Da kann ich meine Stärken ausspielen und das kann einem Unternehmen dann sogar helfen. Weil klar, Autisten haben Defizite, aber Autisten haben auch Stärken und können auch viel beitragen, andere Sichtweisen einbringen, Dinge eben auf eine andere Weise angehen und das kann auch einem Unternehmen sehr helfen.
Ich meine, es ist ja grundsätzlich so, ne, dass Menschen da, was sie besonders gerne machen, dass sie da auch besonders gut sind, ne? Und dass die Zufriedenheit am Arbeitsplatz steigt mit dem Grad der Autonomie, ne? Also wie mache ich eine Aufgabe? Also es geht als Führungskraft gar nicht so sehr darum, genau jeden einzelnen Schritt vorzugeben und zu kontrollieren, sondern einfach zu sagen, das ist das Ergebnis, was am Ende rauskommen soll. Wie du das machst, ist deine Angelegenheit. Ja. Und dann haben Menschen grundsätzlich die größte Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Und das scheint für Menschen mit Autismus nochmal im besonderen Maße wichtig zu sein.
Genau, das ist was grundsätzlich für alle Menschen gilt, aber für viele Autisten eben nochmal verstärkt.
Jetzt haben wir ja schon viel über Methoden gesprochen, ne, um gut durch den Alltag zu kommen. Du hast schon oft das Wort Masking benutzt, ne, und hast es auch schon ein bisschen erklärt, aber vielleicht definieren wir es nochmal ganz genau. Was bedeutet Masking im Zusammenhang mit Autismus?
Masking ist eine Anpassungsleistung im Alltag. Dabei geht es dann eben darum, dass autistische Menschen sich anpassen an Verhaltensweisen von neurotypischen Menschen, also von nicht-autistischen Menschen zum Beispiel, dann eben gucken, nicht aufzufallen, nicht anzuecken, möglichst zu funktionieren, sich nichts anmerken zu lassen, dass man autistische Schwierigkeiten hat, die Schwierigkeiten zu unterdrücken. Und das ist etwas, was einerseits durchaus hilfreich ist, weil Masking einem natürlich auch hilft, durch den Alltag zu kommen, den Alltag zu bestehen. Aber andererseits kann Masking auch sehr belastend sein, gerade wenn es einem auch schwerfällt, Masking überhaupt zu betreiben. Also das kann übrigens auch unterschiedlich sein. Manchen fällt das leichter, manchen fällt das schwerer. Mhm. Aber grundsätzlich ist Masking eine Anpassungsleistung, die einem selber nicht entspricht. Jeder Mensch maskiert im Alltag, also Nicht-Autisten tun das auch. Jeder setzt mal irgendwo eine Maske auf und tut Dinge, die ihm nur in gewisser Weise entsprechen, um zu funktionieren. Aber Autisten müssen mehr oder weniger ihr gesamtes Sein maskieren, um nicht aufzufallen, weil die autistischen Symptome ja quasi die gesamte Person betreffen. Alle ihre verschiedenen Aspekte, wie sie denken, wie sie kommunizieren, wie sie handeln, wie sie ihren Alltag leben und strukturieren. All diese Dinge sind Sachen, die natürlich auffallen. Und dieses Masking ist etwas, was auch ganz schnell sehr ungesund werden kann für autistische Menschen, wo man dann teilweise krank wird, wo man sogar in einen autistischen Burnout kommen kann. Das ist ein Burnout, der aber speziell von autistischen Schwierigkeiten kommt und auch autistische Schwierigkeiten dann sogar noch verstärken kann. Also wenn man in so einen autistischen Burnout kommt, dann kann es auch passieren, dass die ganzen Schwierigkeiten, die man hat, noch intensiver werden, dass man noch reizempfindlicher wird, dass man noch schlechter mit Planänderungen zurechtkommt und all diese Dinge. Und dann fällt es natürlich erst recht schwer, da wieder rauszukommen. Mhm. Also das kann sehr, sehr schnell sehr schlimm werden, wenn man sich da überfordert und überlastet im Alltag zu lange und zu oft. Und deswegen ist es eben aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, Masking zu reduzieren, zu lernen, die eigenen Bedürfnisse zu verstehen und sie eben anzunehmen und nicht mehr zu versuchen, sie ständig nur zu verstecken, sondern eben dieses Anderssein auch ein bisschen zuzulassen, es den anderen nicht immer nur recht machen zu wollen, sondern zu sagen, nee, ich darf auch anders sein, das ist okay. Und sich eben nicht mehr ständig zu verstellen und anzupassen.
Gut, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Nico, ist das Thema Therapie bei Autismus. Ja. Vielleicht kannst du da ganz kurz was dazu sagen. Ich meine, du bist kein Arzt, du bist kein Therapeut, ne? Aber vielleicht kannst du aus deiner eigenen Erfahrung mal kurz sagen, du hast ja schon verschiedene Ursachen für Autismus auch benannt. Vielleicht kannst du mal kurz zumindest so die Bereiche der Therapie von Autismus benennen.
Grundsätzlich kann jeder Autist natürlich auch ganz normale Therapieformen nutzen. Die können funktionieren, die können helfen, um alltägliche Probleme besser bewältigen zu können. Aber häufig sind die nicht spezifisch genug. Und häufig kennen sich dann die Therapeuten, die sich halt nicht auf Autismus spezialisiert haben, auch nicht genug damit aus. Manche sind dann auch bereit, wenn man sie damit konfrontiert und sagt, hey, ich bin autistisch, dass sie dann sagen, ja, cool, dann lerne ich dazu gerne und begleite dich dann dabei. Und so entsteht dann vielleicht auch mit einem nicht spezialisierten Therapeuten trotzdem ein sehr gutes Verhältnis. Häufig ist es aber schon ratsam, auch eine spezielle Autismustherapie zu machen. Die gibt es, allerdings halt sehr selten. Und entsprechend auch schwierig ist es, da Plätze zu bekommen. Noch schwieriger als sowieso schon Therapie allgemein. Und die kann einem dann halt auch Strategien für den Alltag geben. Also Autismustherapie ist nicht dazu gedacht, Autismus wegzutrainieren oder sowas. Das kann man auch nebenbei bemerkt gar nicht machen. Also Autismus ist einfach Teil von einem. Das Einzige, was man eben tun könnte, aber nicht sollte, ist Autismus unterdrücken. Und das ist davon ist eben sehr abzuraten. Was aber Autismustherapie sehr wohl kann, ist eben Strategien für den Alltag zu geben, zu lernen, wie man seinen Alltag gut strukturieren kann, wie man mit sozialen Kontakten besser umgehen kann, solche Dinge. Einfach praxisnahe Dinge, Techniken, wie man den Alltag managen kann. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Was auch häufig hilft, ist dann zu gucken, welche Diagnosen hat man denn eventuell sonst noch. Viele Autisten haben ja auch noch andere Sachen, zum Beispiel Ängste, Depressionen, ADHS teilweise auch noch. Und da kann man natürlich auch versuchen anzusetzen. Also eine Depression beispielsweise kann man auch behandeln, ganz normal, wie man das bei jemandem, der nicht autistisch ist, auch tut. Und oftmals ist es so, dass man, dass so Dinge wie Depressionen oder Ängste quasi über dem Autismus drüber liegen und man erst diese Ängste und Depressionen bearbeiten muss oder auch ein Trauma beispielsweise, um dann im Nachgang richtig an den autistischen Sachen arbeiten zu können.
Nico, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Gibt es am Ende noch etwas, was du gerne loswerden würdest, was du den Zuhörenden gerne mitgeben würdest? Tipps oder nochmal Hinweise zum Thema Aufklärungsarbeit? Oder gibt es vielleicht noch etwas, was ich dich hätte fragen sollen?
Ich glaube, von den Fragen her sind wir jetzt schon sehr gut tief ins Thema eingestiegen. Klar, es gibt immer noch mehr, was man erzählen kann. Aber das sprengt ja sonst auch den Rahmen. Was mir auf jeden Fall wichtig ist, ist sowohl jetzt im Privaten den Zuhörern nochmal bewusst zu machen, redet miteinander. Wenn jemand sich äußert über einen Verdacht, dann geht aufeinander ein, überlegt zusammen, hey, könnte das stimmen? Ist da was dran? Wo beobachten wir vielleicht Sachen gemeinsam? Und wenn ihr selber autistisch seid, traut euch auch mit dem Thema, den Kontakt zu anderen zu suchen. Gerade auch den Austausch vielleicht mit anderen Autisten. Das kann super viel wert sein, sich da einfach auszutauschen, Perspektiven und Erfahrungen zu teilen, die man so nur durchs Lesen im Internet vielleicht gar nicht bekommt. Und auch an Fachpersonen möchte ich gerne sagen, dass es auch da unglaublich wichtig ist, sich weiterzubilden, weil Autismus halt nichts ist, was man irgendwo mal hört und dem man ansonsten aber gar nicht begegnet, sondern Autisten sind im Grunde überall. Man sieht sie nur oft nicht und in vielen Einrichtungen, Unternehmen sind sie auch. Und da einfach einen Umgang mitzufinden und auf die Leute zuzugehen, ist auch sehr wichtig.
Lieber Nico, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und trotz der ganzen Unwägbarkeiten dieses Interview mit mir gemacht hast. Ich fand das sehr, sehr spannend, die Insights, die du uns da geben konntest. Und ja, wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg alles Gute. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, ich habe es ja am Anfang des Gesprächs schon mal gesagt, Inside Out, also Inside AUT, ist der YouTube-Kanal von Nico. Gibt es sonst noch Wege, wie man dich erreichen kann oder wie man mehr von dir sehen kann?
Das ist eigentlich die Hauptplattform, wo ich bin, wo man mich findet.
Okay, dann schaut euch diesen YouTube-Kanal auf jeden Fall an, wenn euch das Thema interessiert. Wir bedanken uns für das freundliche Zuhören und freuen uns natürlich wie immer sehr über Feedback unter podcast@familienservice.de. Und wenn ihr jetzt gerade noch Zeit habt, hinterlasst uns gerne noch eine Bewertung auf eurem Podcast-Portal. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar Oder wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, dann könnt ihr die auch gerne unter die Folge schreiben und dann versuchen wir zeitnah darauf einzugehen. Nico, herzlichen Dank. Und,
danke auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön, das freut mich sehr. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag.
Dir auch, danke.